HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Wir erinnern uns, am 26. April 1986 explodierte der Reaktor Block 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl. Heute, 34 Jahre später, ist die mehr als 2500 Quadratkilometer große Zone ein regelrechter Touristenmagnet. Ganz verlassen ist die Sperrzone um Tschernobyl auch ohne Touristen übrigens nicht. An einigen Stellen gibt es sogar so etwas wie Alltag. Und auch im Atomkraftwerk selbst geht die Arbeit weiter. Unsere Korrespondentin Marta Wilczynski war in der Sperrzone unterwegs.
Es fühlt sich an wie eine Zeitreise und doch ist nichts, wie es einmal war. Die Durchsage, der Aufruf zur Evakuierung, kommt nicht aus dem Lautsprecher, sondern aus einem Smartphone. Und in den grauen Gebäuden, zwischen denen der Ton hindurchschallt, lebt schon lange niemand mehr, nämlich seit 34 Jahren. Sascha Sirota, der die Durchsage vom 27. April 1986 auf seinem Handy abspielt, steht vor dem Haus, in dem er damals gewohnt hat.
Ich war damals 10 Jahre alt. Wir haben fast keine Sachen eingepackt, weil uns gesagt wurde, dass wir nur für 3 Tage wegfahren. Deshalb haben wir nur das Nötigste mitgenommen, als ob wir zu einem kleinen Ausflug gehen würden. Dokumente, Unterhosen, ein Trainingsanzug, Lebensmittel.
Doch es war ein Abschied für immer. Die einstige sowjetische Vorzeigestadt Pripyat mit ihren knapp 50.000 Einwohnern ist heute eine Geisterstadt, teilweise zurückerobert von der Natur. Leere Fenster, eingefallene Türen, überwucherte Straßen. Sascha Sirota, heute Anfang 40, wollte seine Heimatstadt wieder mit Leben füllen. Er war einer der Ersten, der Touristen durch Pripyat führte. Auf seinem Smartphone zeigt Sascha Fotos von Pripyat, wie es früher einmal aussah. Breite Boulevards, stolze Betonbauten in sowjetischem Stil, ein modernes Kaufhaus, ein Kulturzentrum. Das Atomkraftwerk Tschernobyl in unmittelbarer Nähe. Die Sperrzone, die rund um das havarierte Atomkraftwerk errichtet wurde, ist mehr als 2.500 Quadratkilometer groß. Mit dem Auto geht es vorbei an kleinen verfallenen Dörfern, vorbei an Wäldern und Lichtungen von atemberaubender Schönheit. Aussteigen und einfach umherwandern darf man aber nicht. Der Boden ist noch immer verstrahlt. Und die Stille ist überwältigend. Hinter dem Ortsschild Tschernobyl taucht etwas unvermittelt eine kleine Stadt auf. Sie wirkt wie aus der Zeit gefallen. Büros, ein Hotel, ein Museum und ein kleiner Laden, in dem es so aussieht wie einst in der Sowjetunion der 80er Jahre. Nur gibt es hier, im Gegensatz zu damals, eine buntere Auswahl an Lebensmitteln. Und immer mehr Besucher, erzählt die Verkäuferin, die seit etwa 5 Jahren in der Sperrzone arbeitet.
Es kommen sehr viele Touristen. Und nachdem diese neue Fernsehserie über Tschernobyl erschienen ist, kommen noch mehr. Ja, das ist sehr auffällig. Aber sollen sie zu uns kommen? Wir freuen uns sehr.
124.000 Besucher waren es 2019. 52.000 mehr als im Vorjahr. Die meisten buchen eine Tagestour von der ukrainischen Hauptstadt Kiew aus. Für ungefähr 100 Dollar geht es dann im bunt beklebten Reisebus in die Sperrzone. Vor dem kleinen Geschäft steigen an diesem Tag im Oktober mehrere Touristen aus. Alle um Mitte, Ende 20. Auf ihren Gesichtern sichtliche Enttäuschung. Das soll dieser dunkle Ort Tschernobyl sein? Wenige Kilometer weiter ist die Begeisterung schon größer. Ein verlassener Kindergarten. In den verfallenen Räumen stehen noch die kleinen Bettchen. Angeschmorte Puppen liegen auf dem Boden oder starren von Regalen und Fensterbänken in den Raum. Eine Gruppe Italiener zieht durch das Gebäude, alle ausgestattet mit professionell aussehenden Fotokameras. Die Geigerzähler piepen. Hier gibt es gleich mehrere sogenannte radioaktive Hotspots. Teilweise sind die durch extra Schilder gekennzeichnet. Francesca, eine junge Frau mit pink gefärbten Haaren, ist die Gruppenleiterin. Il Capitano, wie die meist jungen Männer aus der Gruppe sie nennen. Sie ist bereits zum 8. Mal in der Sperrzone.
Ich habe den Reaktorunfall in Tschernobyl mitbekommen, als ich ein kleines Kind war. Ich war damals 7 Jahre alt. Ich bin mit diesem Terror in meinem Kopf aufgewachsen. Und als ich älter wurde, habe ich beschlossen, diesen Terror zu bekämpfen und alles über Tschernobyl zu erfahren. Deswegen bin ich heute hier.
Everything about Chernobyl. That's why I'm here now.
Sie selbst habe schon Menschen getroffen, die damals als Liquidatoren nach Tschernobyl geschickt wurden. Also diejenigen, die kurz nach der Katastrophe den explodierten Reaktor sicherten, die verstrahlte Erde abtrugen, Häuser wuschen, alles, was strahlte, unter großen Erdhügeln begruben. Teilweise waren das ganze Dörfer. Die meisten von ihnen bezahlten diesen Einsatz mit ihrer Gesundheit, viele mit ihrem Leben. Deswegen sei jeder Besuch für sie sehr emotional, sagt Francesca. Aber es gibt noch etwas, was sie und ihre Mitreisenden an Tschernobyl so fasziniert.
Die Leute, die ich aus Italien hierher bringe, sind in der Regel Fotografen, so wie ich auch. Sie haben ein großes Interesse an verlassenen Orten. Und das hier, Tschernobyl, ist das Mekka für verlassene Orte.
Mekka of abandoned places.
Hashtag Lost Places, Hashtag Dark Tourism. In den sozialen Netzwerken, vor allem auf der Fotoplattform Instagram, gibt es unzählige Bilder, die Tschernobyl als dunklen, verlorenen Ort inszenieren. Als sei die Realität nicht schon düster genug, wird technisch oft noch nachgeholfen. Je dramatischer, desto besser. Aber nicht nur Fotografen, auch Computerspielfans fühlen sich von der postapokalyptisch anmutenden Szenerie angezogen. Und neuerdings auch Serienjunkies. Nachdem die 5-teilige Miniserie Tschernobyl im Frühjahr vergangenen Jahres beim britischen Fernsehsender HBO erschienen war, schossen die Besucherzahlen in die Höhe. Hochkarätig besetzt und bildgewaltig zeichnet Tschernobyl den Verlauf der Reaktorkatastrophe und ihre unmittelbaren Folgen nach. Touristenführer Sascha Sirota, der vieles davon persönlich miterlebt hat und sich schon seit Jahren mit diesem Thema auseinandersetzt, war als ortskundiger Berater an der Produktion beteiligt.
Einige Momente in der Serie haben mich geärgert, weil sie mehr Vorurteil als Wirklichkeit sind. Aber schon damals hat mir der Regisseur erklärt, dass er manche Szenen für die Dramaturgie braucht. Und als ich mir die Serie angeschaut habe, habe ich verstanden, dass er recht hatte.
Dabei war genau das Anschauen der Serie, alles andere als leicht für Sascha, auch 34 Jahre nach den Ereignissen.
Ich hatte große Mühe, die erste Folge anzusehen. Es ging nur mit vielen Herztabletten. Es war für mich emotional sehr schwierig. Sie haben den Kern genau getroffen und meine schon längst vergessenen Ängste oder eher gesagt Gefühle, die ich in mir beerdigt hatte, kamen wieder hoch.
Ivan Ivanovic hat die Fernsehserie über die Reaktorkatastrophe nicht gesehen. Parischew, das kleine Dorf, in dem Ivan Ivanovic auch heute noch lebt, liegt am äußeren Rand des 30-Kilometer-Radius, der um das havarierte Atomkraftwerk gezogen und zur Sperrzone erklärt wurde. Er ist der einzige Bewohner hier. Alle anderen Häuser stehen leer. Teilweise seit der Evakuierung 1986. Insgesamt leben schätzungsweise noch etwa 130 sogenannte Samosjole, also Siedler, die auf eigene Faust wieder in ihre Häuser zurückgekehrt sind, in der Sperrzone. In den ersten Jahren nach dem GAU sollen es mehrere tausend gewesen sein. Ivan Ivanovic sitzt leicht vorgebeugt an dem komplett vollgestellten Tisch in seiner Wohnküche. Hinter ihm an der Wand hängen alte Schwarz-Weiß-Fotografien. Zeugen einer Zeit, in der das Wort Radioaktivität den bäuerlichen Alltag nicht berührte. Aber auch heute winkt der alte Mann entschieden ab, wenn man ihn nach der radioaktiven Strahlung hier fragt.
Hier wird ständig alles kontrolliert, auch der Boden und das darin gepflanzte Gemüse. Hier ist alles sauber. Ich kann alles essen, was hier wächst, auch die Pilze. Aber nur in dieser Gegend, Richtung Pripyat, da sind die Pilze radioaktiv. Aber hier, nein, hier gibt es keine Radioaktivität.
Bis vor kurzem habe er auch das Wasser aus seinem Brunnen getrunken. Seitdem der ausgetrocknet ist, hole er sein Trinkwasser vom Nachbargrundstück. Tatsächlich schlägt der Geigerzähler hier nicht einmal aus. Nicht in Ivan Ivanovichs Holzhaus, nicht neben seinem alten Brunnen, nicht auf dem Feld hinter dem quietschenden Gartentor. Der angezeigte Strahlenwert 0,1 Mikrosievert, Normbereich. Auch am Kernkraftwerk selbst ist heute von der Katastrophe wenig zu sehen. Eine neue, glänzende Schutzhülle, deren Bau viel Zeit und Geld gekostet hat, umgibt den havarierten Block 4. Mehr als 3000 Menschen arbeiten noch hier, an der Außerbetriebnahme der Reaktoren. Das nehme viel Zeit in Anspruch, erklärt Alexei Fatachow, Ausbilder im Trainingszentrum des Kernkraftwerks.
Die Reaktorblöcke sind schon lange stillgelegt. Sie produzieren keinen Strom mehr. Aber der atomare Brennstoff ist noch da. Er muss sehr vorsichtig behandelt werden. Die dafür notwendigen Technologien sind ziemlich kompliziert. Es ist ein dauerhafter Prozess, für den man viele Mitarbeiter braucht.
Der hochgewachsene Mann steht auf dem kleinen Parkplatz neben einem der Eingänge des Atomkraftwerks. Hinter ihm hält gerade einer der Pendelbusse, mit dem die Werksangestellten zur Arbeit fahren. Auch eine Betriebskantine gibt es hier. Ein Alltag, über den sich viele Besucher zunächst wundern würden, erzählt Alexei Fatachow.
Wenn man genau weiß, wo man vorsichtig sein muss, welche Schutzmaßnahmen notwendig sind, dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Dann kann man hier auch ziemlich ruhig arbeiten.
Er selbst arbeitet seit mehr als 25 Jahren in Tschernobyl. Ursprünglich stammt Alexei Fatachow aus Russland, aus Sverdlovsk im Ural, dem heutigen Jekaterinburg. Nach dem Studium bekamen er und seine Kommilitonen Listen mit potenziellen Arbeitsstellen. Auch das damals bereits havarierte Atomkraftwerk in der Ukraine stand mit drauf. So ganz freiwillig sei er also nicht hier, schmunzelt Fatachow, aber er arbeite gern in Tschernobyl. Dass sein Arbeitsplatz nun so viele Touristen anlockt, störe ihn nicht. Aus einem ganz einfachen Grund.
Die Touristen, die hierher kommen, sind anders als die Touristen, die das AKW gar nicht besuchen. Die Führungen, die von Seiten des Kraftwerks angeboten werden, sind nicht populistisch, sondern eher wissenschaftlich angelegt. Es gibt ja auch keine Souvenirstände und solche Dinge.
Wie zum Beweis steht nur wenige Dutzend Meter weiter Tsuyoshi Kato, neben dem Denkmal zu Ehren der Feuerwehrleute, die als erstes an den Ort der Katastrophe geschickt wurden, und schaut gedankenverloren auf die Schutzhülle des Reaktors.
Ich bin Japaner. Ich weiß, was eine atomare Tragödie ist. Wir hatten die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Wir hatten Fukushima. Mir war es wichtig, nach Europa zu kommen und zu sehen, wie hier damit umgegangen wird. Ich bin nicht der Einzige. Viele Japaner reisen deswegen in die Ukraine und auch ich wollte kommen und es sehen.
Dass viele Touristen, vor allem Ausländer, mittlerweile kommen, um möglichst coole Fotos zu machen oder weil sie den besonderen Kick suchen, findet Tsuyoshi Kato unerträglich.
Es ist dumm, wirklich dumm. Und weil immer mehr solcher Touristen kommen, habe ich entschieden, jetzt zu fahren, bevor es zu spät und nicht mehr möglich ist.
Vollkommen unbegründet scheinen Tsuyoshi Katos Befürchtungen nicht. Denn die ukrainische Regierung ist fest entschlossen, den Tourismus in der Sperrzone noch weiter auszubauen. Dafür wurden im vergangenen Jahr bereits Fördergelder in Höhe von umgerechnet 3 Millionen Euro bereitgestellt. Geplant sind neue Routen, aber nicht nur, erklärt Kirillo Harniuk, Mitarbeiter des staatlichen Zentrums für die Verwaltung der Sperrzone.
Ein neuer Reiseveranstalter hat das Hotel in Tschernobyl hier renoviert. Wir haben auch vor, einen Fastfood-Court zu eröffnen. Der soll sich in einem geschlossenen Raum befinden, weil man in der Sperrzone nur in geschlossenen Räumen essen und trinken darf.
Schon jetzt wurde das touristische Angebot ausgeweitet. Bootstouren, auf denen die Sperrzone durchquerenden Flüssen, sind neuerdings ebenso buchbar wie ein Besuch des Kontrollraums im havarierten Block 4, dem Ausgangspunkt der Nuklearkatastrophe. Allerdings nur in besonderer Schutzkleidung und für maximal 5 Minuten, weil die Strahlung dort noch immer sehr hoch ist. Sascha Sirota aber, dem es immer eine Herzensangelegenheit war, möglichst vielen Menschen seine Heimatstadt Pripyat zu zeigen, hadert mit dem immer weiter wachsenden und nun auch von der Politik stark geförderten Tourismus.
Früher war ich der Meinung, dass es nicht wichtig ist, warum jemand in die Sperrzone kommt. Wichtig ist, womit eine Person die Zone verlässt. Und wenn diese Person, nachdem sie Pripyat gesehen hat und unsere Geschichten gehört hat, in Zukunft kein neues Tschernobyl mehr zulässt, dann haben wir alles richtig gemacht. Und ich glaube aber, dass in der heutigen Situation und bei dieser Zahl der Touristen diese Botschaft verloren geht.
Tschernobyl rund 34 Jahre, nachdem der Reaktor Block 4 im Kernkraftwerk explodiert ist, war unsere Korrespondentin Marta Wilczynski unterwegs in der Sperrzone und berichtete über den Alltag und den Tourismus dort. Die Reportage zu dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und natürlich in der ARD Audiothek. Ich bin Liane Stahl.